Liebe Geschwister, liebe Freunde, auf der Titelseite der adventistischen Zeitschrift Herold der Wahrheit, Nummer 24, von Dezember 1913, 30. Jahrgang. Also das war 1913, das war vor knapp 108 Jahren. Auf der Titelseite dieser adventistischen Zeitschrift im Zeitungsformat ist vermerkt, dass dieses achtseitige Missionsblatt eine Durchschnittsauflage von 110.000 Exemplaren hatte. 110.000 im Jahr 1913 mit den damaligen technischen Mitteln. Das muss man sich mal vorstellen. Wie fleißig müssen dann die damals etwa 4.000 Adventisten in Deutschland gewesen sein, so viel Schrifttum unter das Volk zu bringen, zumal das Blatt jeden ersten und dritten Montag im Monat erschien und 10 Pfennig kostete. Der Leitartikel auf der Titelseite trug die Überschrift »Zu spät«. Leitartikel hatte die Überschrift, trug die Überschrift »Zu spät«. Und dieser Leitartikel handelte von dem Geschehen im Buch Daniel, Kapitel 5. Hier im Herold der Wahrheit wird das »Zu spät« aufgrund der rätselhaften Schrift entfaltet, die an der Wand im königlichen Festsaal in Babylon sichtbar wurde. Das Erschrecken des Königs Belsazar wird anschaulich beschrieben. Dieses Entsetzen droht jedem, der einst gewogen und zu leicht befunden wird. Liebe Geschwister, ich lade euch ein, dass wir das Buch Daniel aufschlagen. Und hier lese ich im Kapitel 5, die Verse 5 bis 6. Im gleichen Augenblick gingen hervor Finger wie von einer Menschenhand, die schrieben gegenüber dem Leuchter auf die getünchte Wand in dem königlichen Saal. Und der König erblickte die Hand, die da schrieb. Da entfärbte sich der König und seine Gedanken erschreckten ihn, so dass er wie gelähmt war und ihm die Beine zitterten. Eine Menschenhand. Finger gingen hervor wie von einer Menschenhand und die schrieben auf die getünchte Wand. Was für eine Begebenheit war das? Wieso das alles? Ich meine, wir haben die Bibel schon gelesen, wahrscheinlich auch Daniel 5. Und dieses Kapitel ist uns, die wir schon getauft sind, aber wahrscheinlich auch unseren Glaubensfreunden auch bekannt. Es ist eine bekannte Begebenheit. Trotzdem lese ich jetzt auch die Verse 1 bis 4, damit wir diese Szene nochmal vor unseren Augen haben. König Belsazar machte ein herrliches Mahl für seine 1000 Mächtigen und soff sich voll mit ihnen. Und als er betrunken war, ließ er die goldenen und silbernen Gefäße herbringen, die sein Vater Nebukadnezar aus dem Tempel zu Jerusalem weggenommen hatte, damit der König mit seinen Mächtigen, mit seinen Frauen und mit seinen Nebenfrauen daraus tränke. Da wurden die goldenen und silbernen Gefäße herbeigebracht, die aus dem Tempel, aus dem Hause Gottes zu Jerusalem weggenommen worden waren. Und der König, seine Mächtigen, seine Frauen und Nebenfrauen tranken daraus. Und als sie so tranken, lobten sie die goldenen, silbernen, ehernen, eisernen, hölzernen und steinernen Götter. Und im gleichen Augenblick gingen hervor Finger wie eine, von einer Menschenhand, die schrieben auf die getünchte Wand. Das war die Situation, das war die Begebenheit, das war das Geschehen. Ein herrliches Mahl, Trinkgelage, Party. Sie lassen es krachen, voll besoffen, betrunken. Ja, wenn man betrunken ist, was passiert? Wir lesen das ja. Sie wissen nicht mehr so richtig, was zu tun ist. Auch der König ist betrunken, er verliert die Fassung, ihm ist im Moment alles egal. Er lässt die Tempelgefäße holen, sie gehörten einmal im Tempel von Jerusalem, sie gehörten dem Gott der Hebräer, sie wurden dazu verwendet, um den einzig wahren Gott, den Schöpfer, anzubeten. Aber dem besoffenen König ist, wie gesagt, im Moment alles egal. Er kann nicht mehr klar denken. Oder macht er das extra? Er legt sich quasi mit dem Gott der Hebräer an. Er holt die heiligen Tempelgefäße und trinkt von ihnen mit seinen Mächtigen, mit seinen Frauen und mit seinen Nebenfrauen. Er verschmäht den Gott Israels. Er verspottet den Gott Israels. Er entweiht die heiligen Gefäße. Er treibt Götzendienst damit. Sie lobten alle ihre Götter, die eigentlich gar keine Götter waren. Und dann kommt das Gericht, unmittelbar danach. Dann sind diese Finger zu sehen, wie von einer Hand, die auf die getünchte Wand schreiben. Wir lesen im Vers 22 Folgendes. Aber du, Belsazar, sein Sohn, hast dein Herz nicht gedemütigt, obwohl du das alles wusstest. Der Vater Nebukadnezar, der hat mit ihm, mit Gott, einiges erlebt. Und der Belsazar kannte all diese Geschichten. Und er hat sich trotzdem anders entschieden und er hat trotzdem anders gehandelt. Du hast das alles gewusst und obwohl du das alles wusstest, hast du dein Herz nicht gedemütigt. Ich lese weiter bis Vers 24. Sondern hast dich gegen den Herrn des Himmels erhoben und die Gefäße seines Hauses hat man vor dich bringen müssen. Und du, deine Mächtigen, deine Frauen und deine Nebenfrauen, ihr habt daraus getrunken. Dazu hast du die silbernen, goldenen, ehernen, eisernen, hölzernen, steinernen Götter gelobt, die weder sehen noch hören noch fühlen können. Denn Gott aber, der deinen Odem und alle deine Wege in seiner Hand hat, hast du nicht verehrt. Darum wurde von ihm diese Hand gesandt und diese Schrift geschrieben. So aber lautet die Schrift, die dort geschrieben steht: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Und sie bedeutet: Mene, das ist Gott, hat dein Königtum gezählt und beendet. Tekel, das ist, man hat dich auf der Waage gewogen und zu leicht befunden. Peres, das ist dein Reich, ist zerteilt und den Meden und Persen gegeben. Da befahl Belsazar, dass man Daniel mit Purpur kleiden sollte und ihm eine goldene Kette um den Hals geben, und er ließ von ihm verkünden, dass er der Dritte im Königreich sei. Vers 30. Aber in derselben Nacht wurde Belsazar, der König der Chaldäer, getötet. Der König kam schon zur Einsicht im letzten Augenblick auf den letzten Drucker, und er hat schon alles verstanden. Ja, er wollte das irgendwie wieder gut machen, und dem Daniel gegenüber hat er sich erkenntlich gezeigt. Aber es war zu spät. Zu spät. Babylon ist gefallen am 5. Oktober 539 vor Christus. Babylon ist gefallen. Diese Stadt Babylon hat mich persönlich fasziniert. Ich habe mir ein paar Dokus angeschaut, was diese Stadt anbetrifft. Ich habe auch einiges gelesen, war alles ganz interessant. Man findet auch im Internet ein paar Eckdaten von Babylon. Ich möchte euch nicht alles erzählen, ihr könnt selber nachschauen, nachforschen, lesen, es gibt genug Material. Einiges hat mich aber doch beeindruckt. Die Außenmauern Babylons waren 27 bis 30 Meter breit. Nicht lang, breit. 27 bis 30 Meter breit. 30 Meter hoch und 18 Kilometer lang. Habt ihr euch das schon vorgestellt, ja? Die Stadt Babylon. Die Stadtmauern waren so dick, dass auf der Mauerkrone Streitwagen, Quadrigan fahren und wenden konnten. Eine Quadriga ist ein vierspänniger Streitwagen. Es war genügend Platz, sodass Gespanne, ohne sich zu behindern, aneinander vorbei konnten. Zwei solchen Streitwagen konnten aneinander vorbeifahren und auch wenden auf dieser breiten Mauer von Babylon. In der Nacht vom 5. auf den 6. Oktober 539 vor unserer Zeitrechnung geschah etwas scheinbar Unmögliches. In jeder bedeutsamen Nacht eroberte der persische König Kyros mit medopersischen Streitkräften Babylon, die Hauptstadt des babylonischen Reiches. Seine Eroberungstaktik war brillant. Manch einer von euch hat das gelesen, für euch wird es nichts Neues sein. Aber ich wollte das in diesem Zusammenhang erwähnen oder nochmal erzählen, weil ich finde, dass das alles ganz wichtig ist. In einem Buch über den Kyrus, den Großen, heißt es, als Kyros sein Augenmerk auf Babylon richtete, war es bereits die ehrwürdigste aller Städte im vorderen Orient, vielleicht in der ganzen Welt. Babylon lag am Euphrat. Sein Wasser speiste auch die Gräben, die die wuchtigen Stadtmauern umgaben, eine Verteidigungsanlage, die Babylon uneinnehmbar erschienen ließ. Herodot schreibt, ein Historiker Herodot schreibt ausführlich darüber. Und er schreibt Folgendes: Kyrus Mena leitete den Euphrat vor Babylon ab, worauf der Wasserspiegel in der Stadt sank. Die Soldaten marschierten dann durch das Flussbett bis zu den Stadttoren, die unverschlossen geblieben waren, und nahmen Babylon ohne große Gegenwehr ein. Laut den griechischen Geschichtsschreiber Herodot und Xenophon fühlten sich die Babylonier hinter ihren Verteidigungsanlagen so sicher, dass in der Nacht des Angriffs viele ein Fest feierten, der König eingeschlossen. Durch die Eroberung des Kyrus erfüllten sich einige erstaunliche biblische Prophezeiungen. Was geschah? Die Historiker, die bestätigen diesen biblischen Bericht für den König Belsatzar, für die Menschen, die dort waren, für diese Stadt Babylon war das alles zu spät. Sie haben schon erkannt, worin ihren Fehler bestand, aber es war alles zu spät. Biblische Prophezeiungen, die erfüllt wurden. Besonders interessant sind die Prophezeiungen Jesajas, die etwa 200 Jahre im Voraus aufgeschrieben worden waren, vielleicht schon 150 Jahre vor der Geburt von Kyrus. Worum ging es? Lesen wir in Jesaja Kapitel 44, Vers 28. Jesaja Kapitel 44, Vers 28. Der zu Kyrus sagt: Mein Hirte, er soll all meinen Willen vollenden und sagen zu Jerusalem, werde wieder aufgebaut und zum Tempel werde gegründet. Und die Überschrift in Bezug auf diese Verse hier heißt Kyrus als Werkzeug Gottes. Also der Prophet Jesaja hat das alles schon mit 200 Jahren im Voraus angekündigt, bevor das alles geschah. Jesaja 45, Vers 1. So spricht der Herr zu seinem Gesandten, zu Kyrus, den ich bei seiner rechten Hand ergriff, dass ich Völker vor ihm unterwerfe und Königen das Schwert abgürte, damit vor ihm Türen geöffnet werden und Tore nicht verschlossen bleiben. Jesaja kündigt also fast wörtlich, was hier geschah bei der Eroberung Babylons. Die Türen blieben geöffnet, die Tore wurden nicht verschlossen und so war das. Ein anderer Aspekt: Die Wasser des Euphrat würden austrocknen, so dass der Weg für Kyrus Soldaten frei wäre. Jesaja 44, Vers 27. Der zu der Tiefe spricht, versiege und deine Fluten trockne ich aus. Ja, der Prophet beschreibt hier Einzelheiten in Bezug auf die Eroberung dieser Stadt, auf die Eroberung Babylons. Und es wird auch gesagt, die Streitkräfte Babylons würden aufhören zu kämpfen. Jesaja Kapitel 13, Vers 7, Verse 1 und 7. Hatten wir ja heute bei dem Bibelgespräch. Jesaja Kapitel 13, das ist die Last für Babel, die Jesaja, der Sohn des Amoz, geschaut hat. Und in Vers 7 wird gesagt, darum werden alle Hände schlaff und alle Menschenherz wird feige sein. Ja, also die babylonische Armee hat aufgehört zu kämpfen. Die haben es schon eingesehen, das ist zwecklos. Wie bereits erwähnt, fiel Babylon 539 vor Christus in die Hand des Kyros. Bald darauf ließ er die Juden frei, von denen die ersten 537 vor Christus in der Heimat ankamen, genau 70 Jahre nach ihrer Wegführung. Und da hat sich erfüllt, was Esra geschrieben hatte, nachzulesen in Esra 1, 1 bis 4. Babylon wurde letztlich zu einer Wüsteneinöde, was wiederum beweist, wie zuverlässig biblische Prophezeiungen sind. Babylon ist gefallen. Ja, meine Lieben, wir stellen natürlich gerne, wie immer, die Frage, was hat das alles mit uns zu tun? Babylon ist gefallen am 5. Oktober 539 vor Christus. Was hat das alles mit uns zu tun? Babylon wird erneut fallen. Und ich möchte jetzt mit euch einige Verse lesen. Zum Beispiel Offenbarung Kapitel 14, Vers 8. Ich denke, das kommt euch irgendwie schon bekannt vor. Offenbarung Kapitel 14, Vers 8. Und ein zweiter Engel folgte, der sprach, sie ist gefallen, Babylon, die große Stadt, denn sie hat mit dem Zorneswein ihrer Hurerei getränkt alle Völker. Soweit die zweite Engelsbotschaft. Die erste Engelsbotschaft, was ganz Schönes. Ja, fürchtet Gott, gibt ihm die Ehre, die Stunde seines Gerichtes ist gekommen, da wird Gericht angekündigt. Betet an den, der gemacht hat, Himmel, Erde, Meer und Wasserquellen. Betet den Schöpfer an. Okay, alles schön und gut. Dann kommt der zweite Engel, Babylon ist gefallen. Wie bitte, was? Babylon ist schon längst gefallen, hat doch mit uns gar nichts zu tun, betrifft uns nicht mehr. Geschichte, alles schon Geschichte. Im Deutschen sagt man auch so, ja, alles Schnee von gestern. Ja, alles vorbei. Was hat das mit uns zu tun? Babylon verliert unter den sechsten Plage seine Anhänger. Babylon ist gefallen. Lesen wir Offenbarung 16, Verse 12 bis 15. Der sechste Engel goss aus reiner Schale auf den großen Strom Euphrat und sein Wasser trocknete aus, damit der Weg bereitet würde den Königen vom Aufgang der Sonne. Und ich sah aus dem Rachen des Drachen und aus dem Rachen des Tieres und aus dem Munde des falschen Propheten drei unreine Geister kommen, gleich Fröschen. Es sind Geister von Teufeln, die tun, Zeichen und gehen aus zu den Königen der ganzen Welt, sie zu versammeln zum Kampf am großen Tag Gottes des Allmächtigen. Siehe, ich komme wie ein Dieb. Selig ist, der da wacht und seine Kleider bewahrt, damit er nicht nackt gehe und man seine Blöße sehe. Offenbarung 16, 12 bis 15. Was hat das mit uns zu tun? Das Vertrocknen des großen Wasserstroms Euphrat bedeutet, dass Babylon seine Anhänger weglaufen, weil die Menschen begreifen, dass sie verführt werden. In Offenbarung 17, Vers 15 lesen wir: Und er sprach zu mir: Die Wasser, die du gesehen hast, an denen die Hure sitzt, sind Völker und Scharen und Nationen und Sprachen. Die prophetische Sprache ist deutlich. Anhand einer historischen Begebenheit wird hier die Zukunft vorausgesagt. Das Vertrocknen des großen Wasserstroms Euphrat, Babylon verliert einen großen Teil seiner Anhänger. Die Könige vom Aufgang der Sonne sind ein Symbol für Christus, der in den dunkelsten Stunden der Menschheitsgeschichte kommen wird, um sein bedrängtes Volk aus Babylon zu befreien. Ähnlich wie der Perserkönig Kyros, der durch ein Umleiten des Flussbettes den Strom Euphrat austrocknen ließ und in die damals uneinnehmbare Stadt Babylon genau zu der von Jeremia vorhergesagten Zeit eindrang, um das Volk Israel zu befreien. Genauso wird Christus kommen, um sein Volk zu befreien. Offenbarung 17, Verse 3 bis 6. Und er brachte mich im Geist in die Wüste, und ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen, das war voll lästerlicher Namen und hatte 7 Häupter und 10 Hörner. Und die Frau war bekleidet mit Purpur und Scharlach und geschmückt mit Gold und Edelsteinen und Perlen und hatte einen goldenen Becher in der Hand, voll von Gräuel und Unreinheit ihrer Hurerei. Und auf ihrer Stirn war geschrieben ein Name, ein Geheimnis, das große Babylon, die Mutter der Hurerei und aller Gräuel auf Erden. Und ich sah die Frau betrunken von dem Blut der Heiligen und von dem Blut der Zeugen Jesu. Und ich wunderte mich sehr, als ich sie sah. Babylon, die abgefallene Kirche als System, das in ihrem, das die Vereinigung zwischen der Kirche und dem Staat vertritt. In Offenbarung 17, Verse 9 bis 13 wird uns noch einiges gesagt. Ich möchte das jetzt ein bisschen abkürzen. 5 sind gefallen: Babylon, Medo-Persien, Griechenland, Rom und das päpstliche Rom. Einer ist, schildert den Zustand des päpstlichen Roms nach der tödlichen Wunde von 1798. Und in Offenbarung 17, Vers 11, können wir Folgendes lesen: Das Tier, das gewesen ist und jetzt nicht ist, das ist der Achte und ist einer von den 7 und fährt in die Verdammnis. Das ist die letzte Weltregierung, die unter der Leitung von Teufelsgeistern zustande kommt, so wie es auch der Vers 12 ausführt. Vers 14. Wir lesen das, den Vers 14, Offenbarung 17, Vers 14. Die werden gegen das Lamm kämpfen und das Lamm wird sie überwinden, denn es ist der Herr aller Herren und der König aller Könige, und die mit ihm sind, sind die Berufenen und Auserwählten und Gläubigen. Bei allem Schrecken, die uns hier widerfährt, geschieht einiges. Aber seien wir getrost, wir kennen schon das Ende der Geschichte. Das Lamm wird sie überwinden und mit ihm sind die Berufenen, die Auserwählten und die Gläubigen. Offenbarung 18, Verse 1 bis 4. Das ist die Wiederholung der zweiten Engelsbotschaft. Danach sah ich einen anderen Engel herniederfahren vom Himmel, der hatte große Macht, und die Erde wurde erleuchtet von seinem Glanz. Und er rief mit mächtiger Stimme: sie ist gefallen, Babylon die Große, und ist eine Behausung der Teufel geworden und ein Gefängnis aller unreinen Geister und ein Gefängnis aller unreinen Vögel und ein Gefängnis aller unreinen und verhassten Tiere. Denn von dem Zorneswein ihrer Hurerei haben alle Völker getrunken und die Könige auf Erden haben mit ihrer Hurerei getrieben und die Kaufleute auf Erden sind reich geworden von ihrer großen Üppigkeit. Und ich hörte eine andere Stimme vom Himmel, die sprach: Geht hinaus aus ihr, mein Volk, dass ihr nicht teilhabt an ihren Sünden und nichts empfangt von ihren Plagen. Ja, meine Lieben, liebe Geschwister und liebe Freunde, was hat das mit uns zu tun? Die zweite Engelsbotschaft aus Offenbarung 14, 8 wird hier in Offenbarung 18, 1 bis 4 zu einem lauten Ruf. Zeitlich gehört Offenbarung 18, 1 bis 4 vor den Ereignissen, die in Kapiteln 16 und 17 geschildert werden. Babylon ist gefallen, geht aus ihr mein Volk. Das ist die letzte Einladung Gottes vor dem Ende der Gnadenzeit und vor der Ausgießung der sieben Plagen. Ich möchte hier klar und deutlich etwas sagen. Ende der Gnadenzeit. Wann wird es sein? Weißt du das? Mittwoch, 23. März 2022, 15 Uhr. Wann wird es sein? Das wissen wir nicht genau. Ausgießung der sieben letzten Plagen. Wir werden das alles erleben, aber für diese einzelnen Ereignisse und auch für die Wiederkunft Jesu sind uns keine genauen Zeitpunkte genannt. Aber meine Lieben, das alles ist auch gar nicht so wichtig. Wichtig ist, was kommt. Und kein Mensch weiß, was kommt. Nur Gott weiß, was kommt. Und er hat uns das alles angekündigt. Babylon ist gefallen, geht aus ihr mein Volk. Das ist die letzte Einladung Gottes vor dem Ende der Gnadezeit und vor der Ausgießung der sieben letzten Plagen. Das muss laut und deutlich verkündigt werden, damit alle Menschen, die auf Erden leben, diese Botschaft hören. Viele Menschen werden einfach zu spät begreifen, wie sinnlos es ist, gegen Gott zu streiten. Gott wurde Mensch in Jesus Christus, um uns von diesem Urteil zu bewahren. Zu spät klingt vielleicht ungemütlich, ja sogar unangenehm, aber Gott hat es uns aufgetragen, darüber zu sprechen, bevor die Gnadentür kurz vor der Wiederkunft Jesu verschlossen wird. Denn Jesus lehrt uns, es gibt in der Heilsgeschichte ein zu spät. Ich möchte hier Es gibt mehr, aber ich möchte hier ein Beispiel nennen. Matthäus 25, 11 und 12. Auch eine sehr bekannte Geschichte, ein sehr bekanntes Gleichnis von den klugen und törichten Jungfrauen. Matthäus 25, Verse 11 und 12. Später kamen auch die anderen Jungfrauen und sprachen: Herr, Herr, tu uns auf. Er aber antwortete und sprach: Wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Ich kenne euch nicht. Und er hat ihnen nicht aufgemacht. Die zu spät gekommenen Jungfrauen werden vom Bräutigam abgewiesen mit den schwerwiegenden Worten: Ich kenne euch nicht. Meine lieben Glaubensgeschwister, liebe Freunde, liebe Gäste, machen wir uns nichts vor. Es wird nicht alles so weitergehen wie gehabt. Und ich denke, das haben wir spätestens jetzt bemerkt, in dieser Krise. Wir haben gedacht, ja, es ist alles ganz normal. Zack, 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 Internet aufmachen, wohin will ich fliegen? Ja, nach Thailand. Okay, in 3 Minuten hast du dein Ticket, mit Taxi zum Flughafen fahren, ja. Ja, nächster Flug ist deins und du bist schon dort. Heute hat sich das ein bisschen geändert. Und das alles ändert sich immer wieder von einer Stunde zur anderen Stunde. Aber nur keine Panik. Wir wissen, was kommt. Gott hat uns das alles klar und deutlich offenbart. Es geht in diese Richtung, bis die Gnadenzeit, die Tür für die Gnadenzeit geschlossen wird. Bis diese Gnadenzeit beendet sein wird. Wir sollten nicht warten, bis das geschieht. Wir sollten nicht warten bis kurz vorher, denn dann kommen wir wahrscheinlich zu spät. Es geht nicht um Chronologie, es geht nicht um Minute und Sekunde, es geht um die Ereignisse. Und die Ereignisse erleben wir, wir können das alles schon wahrnehmen. Es gibt also eine letzte Nacht, wie in Daniel Kapitel 5. Die Party kann nicht weitergehen wie gehabt. Es gab schon vor 30 Jahren oder so, in den 90er Jahren, war schon eine Broschüre erschienen von einem TV-Moderator, Peter Hane. Vielleicht sagt euch das etwas, ja, also er war ein berühmter Moderator im Fernsehen, Reporter, aber auch ein gläubiger Christ. Und der hat so eine kleine, hatte damals so eine kleine Broschüre herausgegeben, das Ende der Spaßgesellschaft. In den 90er Jahren. Das Ende der Spaßgesellschaft. Also Hochachtung für diesen Menschen, ja, er hat es wirklich gut erkannt. So kann es nicht mehr weitergehen. Es gibt eine letzte Nacht, es gibt ein zu spät. Aber nur keine Panik. Die gute Nachricht ist, durch Jesus Christus ist die Erlösung hier und jetzt, heute zu bekommen. Hier und jetzt und heute ist die Erlösung noch zu bekommen. Und wie gesagt, warum sollst du das noch verschieben? Und wir, die wir die Erlösung durch Jesus Christus angenommen haben, wir sollten auch über unser Leben darüber nachdenken. Sind wir wirklich die ganze Zeit immer noch dabei, mit Leib und Seele, mit unserem ganzen Herzen, mit unserem ganzen Leben, sind wir immer noch dabei? Schenken wir immer noch Jesus Christus und Gott ungeteilte Aufmerksamkeit, vertrauen wir Jesus vollständig Die gute Nachricht lautet, durch Jesus Christus ist die Erlösung hier und jetzt und heute zu bekommen. Die gute Nachricht ist, heute ist es noch nicht so weit. Heute ist es noch nicht zu spät. Es gibt noch Gnadenzeit. Die Tür steht noch offen für alle, die zu Jesus gehören wollen. Darum heißt es, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Meine Lieben, Babylon ist gefallen, damals. Und Babylon wird erneut und endgültig fallen. Falsche Anbetung wird scheitern. Gott sagt, geht hinaus aus Babylon, mein Volk, dass ihr nicht teilhabt an ihren Sünden und nichts empfangt von ihren Plagen. Geht hinaus. Heute ist es noch nicht zu spät. Die Liebe Gottes, seine Gnade ist noch da. Die Liebe bleibt, aber die Gnade hat ein Ende. Das muss uns keine Angst einjagen, denn heute haben wir alles in der Hand. Wir haben das noch in der Hand und wir können die Erlösung durch Christus ergreifen. Gott möge uns allen helfen, dass wir diesem göttlichen Aufruf Amen.